Der Winter wird heiß. Im Bundestagswahlkampf kündigen die Parteien schon mal an, um sich selbst Mut zu machen. Die Abrechnung mit der Ampel steht dann auf der Agenda und die Frage, wie und womit es andere Bündnisse im Bundestag in Zukunft besser machen könnten. Die Liste der Ankündigungen ist lang. Noch knapp 100 Tage. Welche Themen punkten im Wahlkampf? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Tanit Koch ist bei uns, freie Journalistin. Sie kuratieren unter anderem das digitale Newsletter-Format, muss man sagen, Focus Briefing. Und Sie waren 2021 im Wahlkampfteam von Armin Laschet und dort für die Kommunikation zuständig. Professor Wolfgang Schröder leitet das Fachgebiet Politische Systeme der Bundesrepublik, Staatlichkeit im Wandel an der Uni Kassel. Bis vor kurzem waren Sie auch stellvertretender Vorsitzender der Grundwertekommission der SPD. Daniel Brössler ist Korrespondent in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung, dort zuständig für die Berichterstattung über das Kanzleramt. Sie waren mit dem Kanzler auch jetzt in Rio gewesen. Von Ihnen ist ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Ein deutscher Kanzler, Olaf Scholz, der Krieg und die Angst«. Ein Buch über Friedrich Merz geschrieben, sein Weg zur Macht mit dem Titel, kommt im Januar raus, hat Volker Riesing. Sie leiten das Ressort Berliner Republik bei Cicero, bei der Zeitschrift Cicero und beobachten und begleiten seit Jahren die CDU und ihr Führungspersonal. Ja, eigentlich müssen wir ja heute Abend erst noch mal anfangen mit der nach wie vor ungeklärten Frage, die uns die ganze Woche schon beschäftigt. Wer wird denn jetzt SPD-Kanzlerkandidat? Es gibt ja eine wachsende Kritik aus der Partei und zwar vor allen Dingen daran, dass es so lange dauert, der Zeitplan, der unklar ist, kommt es morgen, kommt es am Montag? Was hält Lars Klingbeil eigentlich davon ab, jetzt zur Tat der Verkündung zu schreiten?
Naja, vielleicht muss man erst mal sagen, dass die SPD doch gar nicht nur ein Personalproblem hat, sondern auch ein Programmproblem, ein inhaltliches Problem. Ich meine, Olaf Scholz hat sich immer ausbedungen, etwas kritischer zu sein, was die Solidarität mit der Ukraine angeht und Boris Pistorius steht für was ganz anderes. Also Sie müssen doch erst mal klären, wohin Sie wollen, oder?
Ich würde eigentlich noch mal einen Schritt zurücktreten und eigentlich noch mal sagen wollen, wie irre diese Situation ist. Wir haben allein die Vorstellung, wir haben einen Bundeskanzler, einen amtierenden Bundeskanzler, und trotzdem ist nicht klar, ob dieser amtierende Bundeskanzler auch der Kanzlerkandidat ist. Wir nehmen das schon so als fast normal hin. Das ist es natürlich nicht. Und ich würde auch immer noch sagen, es ist das Wahrscheinlichste, dass Olaf Scholz auch der Kanzlerkandidat wird. Aber ja, warum ist das so? Weil er wirklich deprimierende Beliebtheitswerte hat, weil die Umfragewerte sind, wie sie sind. Und weil in der Partei eine Unruhe ist, die wir in den letzten Tagen beobachten konnten. Mhm. Und weil nach dem Bruch der Ampel, erstaunlich eigentlich, weil der Bruch der Ampel kam ja nicht vollkommen überraschend, die Partei und die Parteiführung offenbar nicht vorbereitet waren darauf, jetzt schnell zu einer Entscheidung zu kommen und sagen, jetzt aber, wir haben ja wenig Zeit, die Wahlen kommen viel früher als gedacht, jetzt aber ist Olaf Scholz der Kanzlerkandidat.
Sie kennt diese Situation ja aus dem Jahr 2021, Frau Koch, bei Armin Laschet, wie Fehleinschätzungen und Zerwürfnisse zu ziemlich unerfreulichen Ergebnissen führen können. Hat die SPD da aus dem Wahlkampfdesaster der Union vor 3 Jahren nicht gelernt?
Ich finde es umgekehrt faszinierend. Ich bin damals ja nur 4,5 Monate in diesen Wahlkampfkosmos eingetaucht, habe großen Respekt vor allen Wahlkämpfern, weil das auch aus journalistischer Sicht, wenn man das begleitet, ist es was anderes, als wenn man mittendrin steckt und was das sowohl Politikern als auch den Wahlkampfhelfern, den Familien abverlangt, das machen wir uns häufig gar nicht so bewusst. Also da erstmal, das wird im Winter im Übrigen nicht leichter. Umgekehrt faszinierend deshalb, weil die SPD damals die Union ja vorgeführt hat, und zwar in ihren Paradedisziplinen, nämlich Chorgeist und Geschlossenheit, was ja eigentlich konservative Urtugenden sind, die SPD fast ein Jahr lang, Kevin Kühnert, der ja nie in Scholz-Front war, hat einfach mal den Mund gehalten, ein Jahr lang wirklich diszipliniert durchgehalten hat, während die Union sich in einem viel kürzeren Zeitraum, deshalb ist die Vergleichbarkeit nicht ganz gegeben, da stand der Kandidat später fest und dann kam die Flut, aber am Ende war die Union mit Bürgern, Bürgerinnen, Wählern konfrontiert an den Wahlkampfständen, die gesagt haben, warum sollen wir eigentlich den wählen, wenn ihr selber den nicht zu 100% toll
findet? Ich wollte jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber, das Bild nach außen, dass die SPD abgibt,
und das Problem hat jetzt die SPD. Also die SPD wird jetzt schon völlig egal, ob es Scholz noch schafft. Er ist so beschädigt, dass sie von nun an, wenn er es wird, ich halte es für wahrscheinlicher, dass er es wird als Pistorius, dagegen ankämpfen müssen, dass die eigene Truppe nicht geschlossen hinter dem Kandidaten steht. Und das ist ein, glaube ich, nicht wieder gut zu machender Schaden.
Herr Schröder, jetzt gibt es neue Zahlen des Deutschlandtrends der ARD, dass die SPD bei der sogenannten Sonntagsfrage nur noch bei 14% liegt, die Union nach wie vor bei 33. Viel interessanter ist aber noch das Ranking, wen denn die Deutschen für einen guten, brauchbaren Kanzlerkandidaten halten. Also 60% an erster Stelle, nicht überraschend, ist Boris Pistorius. Schon mit ganz schönem Abstand Friedrich Merz, 42%. Robert Habeck, 34%. 30% für Alice Weidel. Und erst danach, mit 21, kommt der amtierende Bundeskanzler. Jetzt könnte es durchaus sein, dass der Bundeskanzler den amtierenden diese Umfrage nicht um den gesunden Nachtschlaf bringt. Aber wie geht man da, muss man da jetzt umgehen in der SPD damit?
Naja, man muss das schon insofern ernst nehmen, weil sich aus Beliebtheitswerten nicht Kompetenzwerte ableiten lassen, aber Mobilisierungswerte. Und wenn kein Resonanzboden da sein sollte, was wir ja noch nicht wissen, weil das sind ja Momentaufnahmen am Beginn eines noch nicht realisierten Wahlkampfes, dann ist Obacht geboten. Und das ist ja auch die Situation, in der wir uns augenblicklich befinden, wo ich zwei Punkte hinzusteuern möchte. Und zwar erstens, wir haben vor zwei Wochen die Auflösung einer bestehenden Regierung gehabt. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, steht auch unter dem Stern einer zeitlichen Überwältigung. Vermutlich hat die existierende Regierung unter Scholz, der ja bis zuletzt versucht hat, diese Regierung zu halten, hat darauf gerechnet, dass der Zeitverlauf für ihn sein wird. Und jetzt ist der Zeitverlauf nicht für ihn. Und der zweite Punkt ist, wir haben eine riesige Paradoxie, weil hier ist auf einmal ein Wettbewerb zwischen zwei Kandidaten, wo ein Kandidat gar nicht im Rennen ist. Wo ein Kandidat überhaupt keine Befürworter im Establishment der Sozialdemokratie hat. Die einzige Gruppe, die massiv für Pistorius gegenwärtig Wahlkampf macht, ist die Medienwelt.
Und die Basis.
Die Basis vermittelt über die Medien, weil die Medien rufen die an und sagen, hört zu, wie sieht das aus, wir haben hier Beliebtheitswerte, was sagen Sie dazu, was für Probleme gibt es? Und der entscheidende Resonanzkörper sind die Medien.
Da muss überhaupt niemand anrufen im Ruhrgebiet, die haben in den Europawahlen, das ist ja rotes Kernland, da ist, glaube ich, noch Herne als einziger Wahlkreis vor der Union gewesen. Ansonsten sind so Urgegenden wie Gelsenkirchen und Duisburg sogar hinter die AfD zurückgefallen. Da war es CDU, AfD und dann SPD. Da ist die Verzweiflung richtig, richtig groß. Und deshalb ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass jetzt sozusagen die Rebellion aus dem Kernland, aus dem ursprünglich starken SPD-Kernland NRW und gerade aus dem Ruhrgebiet kommt. Und da muss keiner anrufen und sagen, wollt ihr nicht ein bisschen sägen?
Aber mein Punkt ist, dass verzweifelt. Es gibt keinen Kopf für diese Bewegung. Es gibt keine Rebellion im Sinne des Bildes, weil die Rebellion hat ja einen Führer, eine Führerin. Und hier gibt es ein Unbehagen, eine Ungewissheit. Wie soll das weitergehen? Wie sollen wir auf dieser Grundlage Wahlkampf machen
können? Ich glaube, es ist auch keine organisierte Rebellion, sondern es ist eine Panikreaktion. Die Zahlen, von denen Sie gerade gesprochen haben, die lösen Panik aus. Nicht nur an der Basis, sondern natürlich auch in der Bundestagsfraktion, die sich möglicherweise halbieren wird. Das heißt, es geht tatsächlich um die Zukunft der Leute, die jetzt darüber sprechen. Und deshalb ist natürlich auch das Problem der SPD nun, dass sie unter dem Eindruck dieser großen Zahlen all das ignorieren könnte, wovon Sie sprachen, dass es eigentlich in der Partei keine wirkliche Bewegung für Boris Pistorius gibt, die etwas anderes sagt als der Mann ist beliebter. Das einzige Argument, das ich höre für Boris Pistorius, ist, der Mann ist beliebter, die Leute mögen ihn, die Art, wie er spricht und so weiter. Er passt nicht zum Programm, wenn man schon von einem Programm sprechen kann. Das gilt zum Beispiel für das Thema Ukraine, wo ja eigentlich Boris Pistorius näher an Friedrich Merz ist als an Olaf Scholz. Dann ist die große Frage, wo steht er eigentlich in den großen Fragen, die diesen Wahlkampf beherrschen könnten? Also Rentendiskussion, Wirtschaftsaufschwung. Der Mann war jahrelang Innenminister.
Und ist als solcher auch nicht besonders positiv aufgefallen in Hannover.
Also er ist nicht ein Innenpolitiker, den man etwa vorher schon als solchen wahrgenommen hätte. Das wäre ja jetzt ein Punkt, mit dem er wuchern könnte. Aber die Zerrüttung der SPD ist doch tiefer als diese Personaldiskussion. Denn die Solidarität mit Scholz ist ja nicht von ungefähr nicht da. Scholz ist der, den die Partei nicht zum Vorsitzenden machen wollte. Scholz ist der, der sozusagen gegen Establishment und Basis Kanzler geworden ist, als ein Irrtum irgendwie. Und jetzt wundert man sich, dass es keine Solidarität in der Partei für Scholz gibt. Das Interessante ist doch, dass Scholz fast gegen seine eigene Partei arbeitet. Er müsste doch sagen, Leute, diese Regierung ist gescheitert, wir machen einen Neuanfang. Stattdessen agiert er, so wie er auch als Kanzler agiert hat, autistisch irgendwie, das darf man nicht sagen, wie alleine gegen alle. Ja?
Aber die Frage, was ist das dann für eine Person, die so agiert, wie Sie sagen, steckt da Daniel Brössler vielleicht auch noch mehr dahinter? Scholz ist ja in seiner politischen Biografie mehrfach gescheitert. Man dachte dann, er hat seine Zukunft hinter sich, jetzt ist er Bundeskanzler. Und hält er sich für unbesiegbar, so wie Siegfried in der Nibelungensage im Drachenblut zu baden? Da muss er nur aufpassen, dass er das
nicht übersieht. Also ich weiß nicht, ob er sich für wirklich unbesiegbar hält, aber natürlich steht er immer noch stark unter dem Eindruck seines Wahlsieges 2021, wo er es allen gezeigt hat. Natürlich hinkt das, weil die Situation eine ganz andere ist. Es ist eben nicht diese Situation der Geschlossenheit. Und er hat jetzt, das muss man auch erst schaffen, er hat keinen Amtsbonus, sondern einen Amtsmalus. 3 Jahre des Ampelchaos sprechen jetzt gegen ihn. Deshalb kann man die Situation nicht vergleichen. Aber was er hat, sind 2 Dinge. Er hat tatsächlich gute Nerven. Das kann man einfach beobachten. Sehr Sie haben es gesagt, ich war mit in Rio de Janeiro. Und es ist, Sie haben, muss man so sagen, ein relativ aufgeregten Medienhaufen gehabt, der da mit ist. Die Nachrichten aus Deutschland haben uns ja erreicht. Und er hat tatsächlich relativ cool gewirkt. Und das andere ist, und das unterscheidet ihn von Boris Pistorius, ja, er hat verheerende Umfragewerte, aber er hat tatsächlich einen Plan, eine Vorstellung davon, wie er diesen Wahlkampf bestreiten will. Und er hat auch eine Idee davon, wie er Friedrich Merz angreifen will. Und das ist schon mal mehr als nichts, sondern er hat eine Vorstellung davon. Er hat dieses Ukraine-Thema, wo er sagen will, ich bin der Besonnene. Ihr wisst bei Friedrich Merz nicht, was er macht, ob er uns nicht doch irgendwie in den Krieg verwickelt. Und er hat, das ist noch wichtig, weil das ist seine große Erzählung, er hat das Thema, ja, wir unterstützen die Ukraine, ja, wir müssen mehr für Verteidigung ausgeben, aber nicht auf Kosten des Sozialen, nicht auf Kosten der Infrastruktur, sondern wir müssen eben die Schuldenbremse
Wir diskutieren ja jetzt über Pistorius oder Scholz. Jetzt höre ich gerade, dass es eine Eilmeldung gibt, dass Boris Pistorius auf die Kandidatur verzichtet hat in einem eigenen Video. Das heißt also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er das ernst meint und damit auch der amtierende Bundeskanzler, der Kanzlerkandidat wird. Das, was diese Diskussion, die jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt stattgefunden hat, überlagert ja jetzt auch den Wahlkampf so ein bisschen, was die Themen angeht. Sie haben ja mehrfach jetzt hier das Thema Ukraine schon angesprochen. Wenn Olaf Scholz das jetzt sozusagen nochmal aufnimmt, er hat ja da auch durchaus Differenzen mit dem Oppositionsführer, mit Friedrich Merz, ist das etwas, was er möglicherweise auch nochmal richtig ausführen kann, was ihn dann auch in eine bessere Situation gibt im Wahlkampf?
Also ich würde den Punkt, den Sie gemacht haben, sehr stark machen. Bei Scholz ist so, er hat nicht nur Nerven wie Drahtseil, er hat auch eine außerordentlich starke Ignoranz gegenüber diesen Beliebtheitswerten. Und er hat eine Vorstellung, nicht nur wie er dieses Land führen will, sondern wie den Wahlkampf gegenüber Merz führen kann. Und dieser Wahlkampf wird ein Wahlkampf, der zentral in den Bereichen Sicherheit und wirtschaftliche Zukunftsinvestitionsfähigkeit laufen wird. Und da hat er, glaube ich, eine Gewissheit für sich, dass er mit Merz umgehen kann. Man konnte das in den Regierungserklärungen sehen, wo er ihn sehr pointiert, sehr emotional, aber gleichsam auch strategisch vor sich hergetrieben hat. Und insofern hat er, glaube ich, von sich aus das Feeling, dass er unabhängig davon, was er für Beliebtheitswerte hat, durch diese Konfrontation und durch diese strategische Anlage seines Vorgehens bestechen kann gegenüber einem Gegner, der seiner Auffassung nach nicht auf dem Niveau agiert, wie er es tut.
Also da muss sein Selbstgefühl. Einen Rückstand von, zumindest also bei den Umfragen, muss man noch mal sagen, von 16% aufholen. Vielleicht bleiben wir mal bei dem Thema Ukraine noch. Das ist, wie sehr wird das eine Rolle spielen? Dann muss ich auch bedenken, jetzt ist Wahlkampf, dann ist auch nicht klar, wer ist danach Bundeskanzler, ist es der Alte, ist es jemand anders? Es gibt ja auch wenig Möglichkeiten für Deutschland, jetzt da besonders einzugreifen in diesen Prozess. Möglicherweise, dass es Verhandlungen gibt, wenn Donald Trump vor allen Dingen auch im Amt ist. Welche Rolle wird dieses Thema spielen?
Naja, es gibt Möglichkeiten einzugreifen, auch im negativen Sinne. Also der Anruf bei Putin, wenn Sie sich mal mit den baltischen Staaten auseinandersetzen, die toben. Das, was in der wäre einer meiner größten Vorwürfe an die Regierung Scholz in den letzten 3 Jahren nicht passiert ist, ist einen europäischen Schulterschluss zu haben. Das deutsch-französische Verhältnis, das ist tatsächlich zerrüttet. Ich halte die SPD nicht für so zerrüttet, aber das deutsch-französische Verhältnis, das ist ja kein stotternder Motor, sondern der Motor ist aus. Und ich glaube, um uns herum warten sehr, sehr viele Länder darauf, dass es in Deutschland einen Regierungswechsel gibt. Ich würde auch widersprechen, dass Olaf Scholz Friedrich Merz vor sich hergetrieben hat, denn das mag rhetorisch so aussehen oder bei der einen oder anderen Debatte, aber es hat sich ja in keiner Weise in Umfragewerten niedergeschlagen. Womit Sie völlig recht haben, das Thema Ukraine wird natürlich eine Rolle spielen und man kann das, was Sie gerade gesagt haben, natürlich auch als eine Art Angstmacherkampagne werten. Bei vielen, vielen Interviews, die Olaf Scholz seit dem 24. Februar 2022, seit dem Einmarsch gegeben hat, schwingt immer irgendwie mit, Putin hat die Bombe und Scholz bewahrt uns vor dem Dritten Weltkrieg. Das haben andere Regierungschefs in anderen Ländern Europas anders gehandhabt. Man kann eine Bevölkerung auch besser versichern oder dann größere Souveränität an den Tag legen. Meine Befürchtung ist, dass gerade weil Scholz Stand jetzt so beschädigt ist aus den eigenen Reihen durch Friendly Fire, die SPD umso mehr gegen Friedrich Merz wird agieren müssen, um das vergessen zu machen, was sie ihrem eigenen Mann angetan haben. Und da bietet er eine gewisse Angriffsfläche. Aber auf der anderen Seite hilft Scholz natürlich, anders als es Pistorius getan hätte, dass die AfD und die BSW sich nicht als die einzigen Friedensstifter gehen.
Es gibt diese Umfrage, die ich vorhin zitiert habe mit der Sonntagsfrage und der Beliebtheit der Kanzlerkandidaten. Da ist auch eine Frage zu Taurus drin und da sind 2/3 gegen diese Taurus-Lieferung, also auf der Seite von Olaf Scholz. Ich glaube, es gibt inzwischen auch eine Mehrheit in der Bevölkerung gegen noch mehr Waffenlieferungen, also auch andere Waffen.
Auf der Seite von Olaf Scholz, ich glaube, wenn der Bundeskanzler der Bevölkerung erklären würde, warum beispielsweise Taurus-Lieferungen sinnvoll wären, dann würden sich auch die Umfragewerte ändern.
Ja gut, also aber er lehnt sie ja ab. Mhm. Also insofern, aber war auch, glaube ich, gibt es inzwischen eine Mehrheit dafür, gegen noch mehr Waffenlieferungen an die Ukraine. Das wäre ja aus der Sicht des Bundeskanzlers gelacht, wenn er das nicht ausnutzen könnte.
Darauf setzt er ja, dass sozusagen er diese Mehrheit gewinnen kann. Ich bin da sehr skeptisch. Diese Umfragen sind ja immer so ein bisschen verkürzt, so nach dem Motto, bist du für Krieg? Nein, bin ich nicht. Ich meine, man muss sich doch auch mal die Landschaft anschauen. Ich meine, sein Koalitionspartner, der ja immer noch zu ihm hält, erstaunlicherweise, die Grünen, sind diametral anderer Meinung. Sie haben eine beeindruckende Vorstellung bei ihrem Wahlkampf, bei ihrem Parteitag gegeben, in der Solidarität zur Ukraine. Annalena Baerbock hat noch mal gelobt, wie weitsichtig Robert Habeck war, indem er Waffenlieferungen schon im Januar 2022 gefordert hatte. Und es gibt einen großen Konsens in diesem Land zu einer Westbindung, zur transatlantischen Partnerschaft trotz Trump. Und ob Scholz sozusagen, indem er zurück in den Bonner Hofgarten geht und da die 80er Jahre noch mal debattieren will gegen die Nachrüstung und gegen eine klare Positionierung.
Das tut er ja nicht. Seine Position ist, das muss man ja ehrlicherweise schon sagen, seine Position ist eine andere. Er geht gerade nicht in den Hofgarten. Er möchte ja zum Beispiel, dass er US-Waffen noch nach Deutschland holt zum Schutz gegen Russland. Er
liefert auch weiterhin Waffen an die Ukraine. Er hat diese Mittelposition. Die Frage ist, ich teile die Kritik daran, dass er zum Teil auch Angst schürt. Aber jetzt war ja die Frage, wie kann das im Wahlkampf sich auswirken? Ich sehe da schon ein Segment. Ich glaube schon, dass es auch Menschen gibt, die nicht der Meinung von Frau Wagenknecht sind, wir sollten die Ukraine einfach Russland ausliefern.
Zumal der Jugendfreiheit für Frau
Wagenknecht. Aber die Stimmung in der Bevölkerung, darum, das war ja die Frage zu diesem Thema, wie da die Stimmung ist. Wenn die so ist, wie sie ist, ich habe sie ja gerade auch mit Umfragen noch mal versucht zu unterlegen, könnte es sein, dass Friedrich Merz aus Klugheit heraus da keine Flanke öffnet und diese Diskussion mit Olaf Scholz im Wahlkampf möglichst vermeidet?
Naja, von der klaren Positionierung, die Friedrich Merz da vorgenommen hat, kommt er nicht herunter. Das passt auch nicht zu seiner Persönlichkeit. Wenn er wird versuchen, diese Position zu vertreten, mit aller Besonnenheit, wenn man so will. Ob sozusagen Scholz gelingt, dann sozusagen hier, so wie das eben schon mal angesprochen wird, dann in die Gefahr, Friedrich Merz in eine Ecke zu drängen, dass er sozusagen Kriegsgefahr nicht wahrnimmt, das wage ich zu bezweifeln, dass das funktioniert, weil das natürlich auch von Scholz eine Eskalationsrhetorik erstmal benötigen würde. Er müsste sozusagen selbst erstmal in die Eskalation gehen, um dann zu sagen, ich beschütze euch davor, Friedrich Merz nicht. Ich bin da skeptisch.
Darf ich dazu nur eins sagen, weil es klingt hier so, als sei das alles eine Frage.
Ein Punkt sage ich nur noch, Trump spielt dabei eine Rolle. Inzwischen, der Mitspieler ist völlig unberechenbar, wie wir wissen. Und in dieser Situation, diese Positionierung von Scholz im Wahlkampf durchzuhalten, ich bin gespannt. Ich glaube es nicht.
Naja, ich wollte nur sagen, das klingt jetzt alles so ein bisschen so, als sei das alles nur eine Frage der Wahlkampfstrategien hier der einzelnen Kandidaten. Das ist schon auch noch eine Frage der Wirklichkeit. Also eine Frage, was passiert in den nächsten Monaten. Das hat sehr viel mit Trump zu tun. Und das wissen wir nicht. Es gibt diese Unberechenbarkeit. Es kann sein, dass Trump eine Art Waffenstillstand erzwingt, der dann erstmal auch für den Wahlkampf hier bedeuten würde, die Lage scheint sich erst einmal zu beruhigen. Dann könnte es sein, dass es hier weniger eine Rolle spielt. Könnte aber auch in eine ganz andere Richtung gehen, dass der Krieg in der Ukraine an Schärfe in nächster Zeit noch zunimmt. Und dann wird das aus dem Wahlkampf gar nicht rauszuhalten.
Ja, aber gut, dann würde ich mir eine dritte Variante sagen. Wenn während des Wahlkampfs der Ukraine ein Diktatfrieden droht, lässt sich dann diese Wahlkampfstrategie Friedenskanzler von Scholz noch durchhalten? Denn das hat ja massive Konsequenzen.
Ja, vermutlich nicht. Das Ganze ist ja eine Gratwanderung. Auf der einen Seite hat Scholz geliefert in den meisten Fragen. In den finanziellen Unterstützungen ist die Bundesrepublik, wie wir alle wissen, nach den USA die zweitwichtigste Kraft. Es gibt Differenzen in bestimmten Waffentypen. Da ist übrigens Herr Merz, der ja sehr pointiert in der Taurus-Frage war, auf einmal sehr ruhig geworden. Einerseits nach Gesprächen mit Militärs, die ihm noch mal erklärt haben, was das auch für negative Implikationen hat. Und zweitens, weil er natürlich gesehen hat, dass in Ostdeutschland vor den Wahlen etwa 30-40% der CDU-Anhänger eher eine Scholz-Position vertreten. Ich habe das Gespräch mit Putin auch so verstanden. Sie haben recht, was die außenpolitischen Sensibilitäten betrifft, aber das Innen- und Außenpolitik sind in Wahlkampfzeiten nicht zu trennen. Und die innenpolitische Variante spielt eine größere Rolle. Und er hat versucht, mit diesem Telefonat gewissermaßen ein Exempel zu setzen, dass diese diplomatische Lücke, die immer eingefordert worden ist, ihr könnt doch nicht nur über Waffen reden, sondern ihr müsst aber auch sprechen. Aber die diplomatische Lücke hat ja eine repräsentative Dimension. Das heißt, die Leute wollen auch sehen, dass da gesprochen wird, dass da alles versucht wird. Und er hat dann ja deutlich... Und er hat dann deutlich ja gemacht, da ist keine diplomatische Lücke, weil im Ergebnis ist dieser Krieg von Putin so fortgesetzt worden, als habe es dieses Telefonat nicht gegeben. Und wir wissen natürlich alle auch, dass die Gefahr einer Stärkung von Putin mit solchen Gesprächen verbunden ist. Aber wir wissen, wir sind im Wahlkampf und ich glaube, das war von ihm durchaus geschickt gegenüber denen, die in BSW, die in der CDU, in anderen Kreisen auch Signale für diplomatische Aktivitäten wahrnehmen wollen.
Es gibt nicht nur Scholz, auch die FDP ist ja im Wahlkampf, die ja jetzt vorgeschlagen hat oder will das ja, glaube ich, auch machen, einen Antrag im Bundestag einbringen auf Lieferung dieser Taurus-Marschflugkörper. Ist das Die Union hat ja schon gesagt, sie macht da nicht mit, das sei ein Mätzchen. Die FDP hätte ja als Koalitionspartner schon dafür sorgen können, dass das durchgesetzt wird.
Ich glaube nicht, dass das die FDP nun über die 5%-Hürde trägt. Da müssen andere Dinge passieren und wird die Partei auch auf gar keinen Fall abschreiben. Aber da sind wir viel mehr bei den wirtschaftlichen Fragen, bei den Grundsatzfragen, Soziales, Leistungsfähigkeit des Sozialsystems, was erstmal erwirtschaftet werden muss. Und letztlich die Gründe, warum die FDP die Koalition verlassen hat.
Kommen wir gleich dazu. Es sind ja noch einige Gesetze in der Mache, die verabschiedet werden sollen. Da geht es um die Resilienz des Verfassungsgerichts, dass man das nicht mit einfachen parlamentarischen Mehrheiten gefügig machen kann. Es geht vor allen Dingen auch um wirtschaftliche Fragen, Förderfragen. Was ist da noch möglich?
Naja, also die Resilienz des Verfassungsgerichts ist ja unstrittig. Da sind sie sich einig. Es ist von der Union ja gesagt worden, man wird sich nur auf Dinge einlassen, von denen man schon vor dem Ampelbruch gesagt hat, damit ist man einverstanden. Also zum Beispiel Rentenpaket und dergleichen wird natürlich nicht möglich sein. Kalte Progression vielleicht. Darauf kann sich die Union einlassen. Wir werden das erst sehen nach der Vertrauensabstimmung, das hat die Union klar gesagt, weil sie kein Vertrauen in den Bundeskanzler hat und sich da auf Absprachen nicht verlassen wird. Gleichwohl gibt es angeblich ja eine Absprache zwischen SPD und Union, dass man eben keine Mätzchen machen wird, dass man sich gegenseitig nicht vorführen wird. Insofern glaube ich, dass viel gar nicht möglich sein wird, weil viele Themen auch solche sind, die sich beide Parteien für den Wahlkampf aufheben wollen und vielleicht gar kein Interesse haben, dass ich das...
Vielleicht ist es ja so, dass Olaf Scholz und Friedrich Merz sich jetzt nicht sofort an die Gurgel gehen, weil sie brauchen sich ja gegenseitig noch für diese Bundestagsabstimmungen. Also vor allem die SPD braucht die Union. Das heißt, der Wahlkampf wird ja dann wahrscheinlich erst nach Neujahr so richtig in Fahrt kommen.
Davon gehe ich auch aus, dass der Wahlkampf jetzt nicht vor Weihnachten in Gang kommt. Nun hat ja sozusagen die SPD noch so ein retardierendes Moment eingebaut durch die ganzen internen Diskussionen. Das rettet uns jetzt noch über die Zeit. Ich bin auch mal gespannt, ob dann überhaupt die SPD noch geschlossen genug ist und auch die Grünen zusammen da noch der Union Angebote zu machen. Denn die Grünen müssen ja nun auch sehen, dass sie ja mit einem eigenen Kanzlerkandidaten antreten. Im Moment stehen die Grünen gleich auf mit der SPD. Also jetzt dieser Scholz-Regierung, sollten wir sie ja vielleicht nennen, um nicht Fußgängerampel zu sagen, dieser Scholz-Regierung fehlt natürlich jetzt überhaupt noch das Momentum. Und warum die Grünen jetzt hier noch allzu viel mit der SPD bringen sollten, das sehe ich gar nicht.
Es ist hier ja schon mehrfach jetzt angesprochen worden, dass im Zielfernrohr der SPD ja ganz besonders Friedrich Merz ist. Ich stelle die gleiche Frage, die ich gestern schon mal gestellt habe, vielleicht auch noch mal.
War ich nicht da.
Gut, dann ich stelle sie trotzdem noch mal. Und zwar... diese Strategie, Merz zu provozieren, ihn zu Dingen verbal zu verleiten, die ihm schaden könnten. Wie klug ist eine solche Strategie? Das sagt die SPD ja ganz offen, dass sie das vorhat. Denn das Problem ist ja, da muss ja auch Friedrich Merz mitspielen.
Naja, Personalisierung ist das Salz in der Suppe des Wahlkampfes. Insofern wird man darauf nicht verzichten. Aber was jetzt wichtiger mir zu sein scheint, ist ein programmatisches Profil, wo man überhaupt erkennen kann, in welche Richtung die Weiterentwicklung unserer Republik verlaufen soll. Und das ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens, weil es ja nicht einfach nur um Forderungen geht von höher, schneller, weiter, sondern wir brauchen institutionelle Reformen. Das fängt bei der Schuldenbremse an, geht über die Modernisierung des Staates, geht über die Frage Bürokratieabbau, was den Leuten unglaublich unter den Nägeln brennt und wo man nicht mehr davon ausgehen kann, dass das nur ein symbolisches Thema ist, sondern es ist ein wirklich hartnäckiges Thema, was für die Wirtschaft wichtig ist, aber auch für die Leute, weil die den Eindruck haben, das wird alles zu komplex und wir brauchen da klare Signale, wie das läuft. Zweiter Punkt ist, wir haben es mit einer Wirtschaft zu tun, die in einer doch starken, krisenhaften Befindlichkeit augenblicklich hineintorkelt. Und da hat die Sozialdemokratie schon den Fokus auf Industrie. Das fängt mit der Automobilindustrie an und geht in die Zukunftsbereiche von KI. Also da wird man darüber nachdenken müssen, wie man hier Fördermaßnahmen hinbekommt. Und wenn wir uns klar machen, wir sind jetzt im November. Eine funktionsfähige Regierung werden wir vermutlich vor Juni nicht haben. Insofern ist das ja jetzt auch eine Gratwanderung. Was erlaubt man sich an Wahlkampf und was ist an strukturellen zusätzlichen Unterstützungen für Wirtschaft, für Infrastruktur notwendig? Und da ist ja wenig machbar, wenn man sich nur im Wahlkampfmodus befindet. Das heißt, man muss auch Signale haben, dass man gemeinsam an einem Strang zieht und gemeinsam auch eine Analyse der Lage hat, wo wir stehen. Und das ist ja eine verdammt schwierige Lage. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Das ist der Fundamentalismus, der Extremismus am Rande. Wir müssen ein Interesse darauf haben, dass der Wahlkampf in der Mitte geführt wird und dass es um die existenziellen Themen der Wirtschaft, der Sicherheit, der sozialen Verträglichkeit geht. Und das werden wir nicht hinbekommen, wenn die Seriosität und die Ernsthaftigkeit nicht zu erkennen ist. Insofern wäre ich auch, was die Personalisierung angeht, durchaus vorsichtig. Also man braucht eine kluge Mischung zwischen Umpersonalisierung wird man nicht herumkommen, weil das integrierende Thema für eine Partei ist, wenn man auf der anderen Seite jemanden glaubt zu wissen, den man da auch entsprechend konfrontieren kann. Aber genauso oder wichtiger ist das inhaltliche Profil.
Jetzt kann man ja vielleicht sagen, könnte auch ein bisschen schneller gehen mit der funktionsfähigen Bundesregierung. Das hängt ein bisschen auch vom Wahlergebnis ab. Fangen wir vielleicht mal mit der Dysfunktionalität, des Staates. Wer schiebt da dann wem den schwarzen Peter zu? Wer war schuld? Wer sagt, ich kann es besser, müsst ihr mich ranlassen? Das ist ja etwas, Professor Schröder hat es ja ganz zu Recht gesagt, was den Leuten wirklich auf den Nägeln brennt. Und das erlebt man ja jeden Tag mit eigenem Erleben. Also was ist, wie wird da die inhaltliche Diskussion verlaufen?
Also so Aussagen wie der Wahlkampf muss in der Mitte geführt werden, das hört sich gut an, das ist ein guter Spruch. Am Ende wird ein Wahlkampf, wenn er erfolgreich ist, mit den Dingen geführt und den Themen, die Menschen gefühlt oder tatsächlich am Mittagstisch besprechen, die sie betreffen. Wo Ärgernisse sind, wo Sorgen sind. Und wenn Sie mal in der deutschen Mittelstadt fragen, wie lange es dauert, an einen Schwerbehindertenausweis zu kommen, ja. Anderswo eine Baugenehmigung, auch wenn da jetzt irgendwie Fristen eingehalten werden sollen seitens der Behörde, dann wird halt der Eingangsstempel erst Wochen später überhaupt draufgepackt, weil die Frist dann später läuft. Das sind Dinge, die kann natürlich ein Bundeskanzler auch teilweise überhaupt erstmal nicht ändern. Wenn wir reden von Bürokratieabbau, dann ist damit eigentlich gemeint, dass wir einen Regulierungsabbau benötigen, weil die Bürokratie ja nur dazu da ist, die Überregulierung, die im Land herrscht, letztlich umzusetzen. Ich glaube, dass das Kernthema, Stichwort Personalisierung, der SPD schon sein wird, März, also Soziales, aber auch März, das sind am Ende zwei Themen, und März, dem man die soziale Kälte irgendwie umhängen möchte. Und die Union, die ja schon gesagt hat, dass sie eigentlich keinen Migrationswahlkampf möchte, aber nicht drumherum kommen wird, weil natürlich die AfD ihn führen wird und es da einen Handlungsdruck gibt, den die Menschen verspüren. Am Ende das Thema Migration, Wirtschaft und, so wie ich es verstehe, auch noch gesellschaftlichen Zusammenhalt, wo eben die sozialen Punkte angesprochen werden.
Jetzt hängen ja Wirtschaft und Sozialpolitik sehr eng zusammen. Jetzt ist es ja bei den Kompetenzfragen, also Wirtschaft, da traut man mehr der Union zu, in sozialpolitischen Maßnahmen der SPD. Diese beiden Bereiche hängen ja sehr eng zusammen. Werden das vielleicht die wahlentscheidenden Themen sein? Also Wohlstandsbewahrung auf der einen Seite, wirtschaftlich, also Wachstum vor allen Dingen, daraus folgt Wohlstandsbewahrung auf der anderen Seite, Sicherung der Renten, bezahlbare Krankenversicherung.
Ich glaube, geprägt werden wird diese Wahl zunächst einmal von der Sehnsucht nach Ruhe und Stabilität, ja, nach diesen Ampeljahren, aber auch angesichts dessen, was einfach in der Welt vor sich geht. Und das hilft natürlich auf jeden Fall erstmal der Union, die sagen kann, schaut euch an, was hier los gewesen ist. Und das Zweite wird sein, die Sehnsucht nach einem wirtschaftlichen Aufschwung und nach einem, das sind gar nicht so die Zukunftsthemen, sondern nach einem Deutschland, wie es mal war. Ne? Also das Gefühl, hier hat doch mal was funktioniert und wieso kann das nicht wieder so sein? Ich glaube, das wird ganz stark sein, was die SPD und Olaf Scholz versuchen werden, wird sein, eben diese soziale Komponente und Fragen wie Rente zum Beispiel ins Gespräch zu bringen und zu sagen, ja, wir brauchen wirtschaftlichen Aufschwung, aber überlegt euch mal, was alles passieren kann. Da kommt man wieder zur Frage, wie werden die Dinge finanziert, die wir tun müssen? Innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Wer muss das bezahlen? Geht das auf Kosten der Infrastruktur? Geht das auf Kosten der Rente? Das behauptet ja Olaf Scholz, dass das der Plan der Union ist. Und ich glaube, diese Fragen werden im Wahlkampf diskutiert werden. Und ich glaube schon, dass das... dass Olaf Scholz da ziemlich bergauf laufen muss, weil das Gefühl im Land einfach ist, also unter diesem Kanzler in dieser Koalition ist 3 Jahre lang alles schiefgegangen, was in dieser Totalität ja nicht stimmt. Da ist ja am Anfang auch einiges richtig gemacht worden.
Er hat
ja
so getan jetzt in der letzten Zeit, als hätte er mit der Ampel eigentlich gar nichts zu tun, vor allem nicht
genau,
mit dem Scheitern.
Genau, das wird nicht funktionieren, das ist das Problem, warum es, glaube ich, aber auch richtig ist, dass man sich für Olaf Scholz entscheidet und nicht für Boris Pistorius, weil der Versuch wäre ja noch verwegener, als sozusagen, wir haben mit all dem gar nichts zu tun, nicht mal mehr mit dem Kanzler, sondern wir gehen mit ganz jemand anderem in die Wahl. Also zumindest wird die SPD ja sagen müssen, doch, dieser Kanzler war der Richtige, die Koalition hat nicht funktioniert, es war alles schwierig, es gab den Krieg und so weiter. Aber wenn man nicht mal mehr zu dem eigenen Kanzler steht und in den Wahlkampf geht, dann ist, glaube ich, der Fall verloren. Also insofern, aus meiner Sicht hat es auch gar keine andere Wahl gegeben.
Na gut, das ist ja jetzt eine Zwischenetappe, die ist jetzt abgeschlossen. Damit hat man vermutlich alsbald einen Kanzlerkandidaten und dann werden sich die Reihen schließen und dann geht es ums Programm. Und beim Programm ist ja in der Regierungserklärung von Scholz die Zuspitzung gewählt worden. Die stehen für entweder oder und wir stehen für sowohl als auch. Und sowohl als auch heißt eben innere und äußere Sicherheit zusammen, Wirtschafts- und Sozialpolitik zusammen. Und daraus wird sich dann eine Geschichte und Erzählung ergeben. Und dann muss man schauen, wie die Dinge gegeneinander stehen und aufeinander zu beziehen sind.
Sollen wir ja nicht die Lösung für das sowohl als auch ist dann das Lösen der Schuldenbremse. Ich bin wirklich mal gespannt, wie sozusagen allein die Schuldenbremse sozusagen dann als Wahlkampfschlager da dienen soll, um die gravierenden Probleme des Landes zu lösen. Aber in der Tat haben sozusagen beide ihr Päckchen zu tragen.
Das ist ja auch ein Thema innerhalb der Union.
Genau, Scholz seine eigenen 3 Jahre und Friedrich Merz wird man dann versuchen, die 16 Jahre vorzuhalten, die ja dann nun eigentlich dann so möglicherweise die Legende schuld sind an der derzeitigen desolaten Situation des Landes.
Ja, da war Olaf Scholz auch ein bisschen dabei. Ne?
Genau, da war Olaf Scholz auch ein bisschen dabei. Und das Stichwort Schuldenbremse ist natürlich bei den Ländern und Länderfürsten der CDU ein Thema. Und ich glaube, da wird auch schnell eine Einigung möglich sein, die strengere Länderregelung zu modifizieren. Aber selbst auf dem Grünen Parteitag war ja interessant, dass die Grünen eine völlige Abschaffung der Schuldenbremse auch abgelehnt haben. Und die Aufweichung der Schuldenbremse ist entweder so, dass sie de facto eine Abschaffung ist, oder es ist eine so moderate Aufweichung, dass die ganzen Versprechungen, die Olaf Scholz macht, eben gar nicht damit bezahlt werden.
Wenn man
jetzt
sagen muss, dass in den letzten, bei der Umfrage oder Umfragen zu der Schuldenbremse in den letzten Monaten sich da ja einiges geändert hat. Also vor ein paar Monaten war noch eine kleine Mehrheit für die Beibehaltung der Schuldenbremse. Jetzt so ungefähr 50-50, also dass man sie doch lockern sollte. Jetzt durch das Ausscheiden von Boris Pistorius aus dem Ranking der Kanzlerkandidaten rutscht also jetzt Friedrich Merz auf den ersten und Robert Habeck auf den zweiten Platz, so wie ich es vorhin vorgelesen habe. Wir übersehen ja auch immer wieder das, oder wollen auch nicht übersehen hier, dass die Bündnisgrünen ja auch einen Kanzlerkandidaten, einen Kandidaten für die Menschen haben. Womit kann denn, der Untertitel ist ja, mit welchen Themen kann man jetzt punkten? Womit kann denn Robert Habeck punkten? Also Klima, Energiepolitik, Stichwort Heizungsgesetz. Gut, das Thema Taurus, das hat er ja nicht exklusiv. Bei der Migration hat er ein klares Profil. Ja, womit kann jetzt, also es kann ja nicht nur um die erfolgreiche oder weniger, Entschuldigung, wenig erfolgreiche Cannabis-Legalisierung.
Sie haben es gerade gesagt, ja, das Thema Menschen ist, glaube ich, das, was bei Habeck sehr im Vordergrund steht. Es menschelt ja in der Regel sehr, wenn er spricht und sein Herz ausschüttet. Und das kommt auch bei vielen sehr gut an. Ändert aber nichts daran, dass die Kernthemen jetzt nicht klassisch grüne Themen sind. Wenn wir uns an 2021 erinnern, da war Klima, also da wurde so intensiv über Klima gesprochen, wie lange nicht. Und man sieht dann, wie ein Thema, was einen Wahlkampf durchaus dominieren kann, auf einmal durch Geschehnisse, Einmarsch in die Ukraine, zwar weiterhin relevant sind, aber wir wissen bislang nicht, welche Wahlkampfthemen, über die wir jetzt sprechen, in ein paar Monaten völlig Makulatur sind, weil wir da vor einer neuen Gemengelage stehen. Also die Kernthemen Migration, Wirtschaft sind die und Soziales, die diesen Wahlkampf dominieren werden voraussichtlich. Und die SPD hat mit einem Rentenwahlkampf ja schon vor Tagen angefangen. Das sind keine grünen Kernthemen. Insofern, glaube ich, sind die Chancen von Robert Habeck, tatsächlich das Kanzleramt zu erreichen, vorsichtig ausgedrückt begrenzt.
Wobei ja interessant ist, dass Robert Habeck sich eben anschickt, doch anschlussfähig zur Union zu bleiben. Wenn er dann nicht Kanzler wird, kann er zumindest das Amt des Vizekanzlers ja vielleicht retten und muss sich da aber irgendwie gegen seine eigene Partei irgendwie durchmogeln, wenn man sich überlegt, dass er neulich gesagt hat, man müsse das Lieferkettengesetz wegbolzen, während nun beim Parteitag alle sich loben dafür, wie großartig das Lieferkettengesetz ist. In der Migration ähnlich. Cem Özdemir macht einen großartigen Aufschlag. Wir müssen pragmatisch werden in der Migrationspolitik. Beim Parteitag davon nichts mehr zu hören. Also das wird das Problem der Grünen sein.
Und die Leute gehen dann zum Original. Und also das Thema grünes Wirtschaftswunder, das haben wir jetzt die letzten 3 Jahre gesehen, hat einfach nicht funktioniert. Und das haftet ihm schon an, gerade als Wirtschaftsminister.
Der Posten des Vizekanzlers ist ja nach der Wahl auch wieder vakant. Da gibt es besonders viele Bewerber. Die wollen wir jetzt nicht alle noch durchgehen. Wir haben auch nur noch 3,5 Minuten Zeit. Die letzten Wochen des Wahlkampfs werden durch die ersten Tage und Wochen der Amtszeit von Donald Trump geprägt. Wir haben das schon angesprochen. Könnte das auch Einfluss auf den Bundestagswahlkampf noch nehmen, je nachdem, wie schnell Donald Trump zeigen will, was er für ein Kerl ist?
Also ich denke schon, weil klar ist, dass mit dieser Trump-Administration eine andere Härte, eine andere Planung und eine andere Gefahr droht als 2016, weil jetzt von seiner Seite aus Erfahrungen vorliegen, weil er Institute und Zuarbeiten hat, die er damals in dieser Form noch nicht gehabt hat. Das heißt, ein systematischer Umbau der amerikanischen Institutionenwelt könnte auf uns zukommen und eine der internationalen und die Bundesrepublik Deutschland als exportorientierte Ökonomie, die auf internationalen Freihandel, auf internationale Institutionen angewiesen ist, ist maßgeblich am Ende auf die EU angewiesen. Das heißt, es müsste eigentlich in diesem Wahlkampf einen Wettstreit darüber geben, wie wir seitens der Bundesrepublik die EU zu einer handlungsfähigeren Einheit bekommen, wie wir gewissermaßen so einen Delors-Moment herstellen können, was 1992 zur Achse zwischen Mitterrand und Kohl geführt hat. Das wird sich nicht wiederholen lassen, weil wir in der Tat große Probleme in der deutsch-französischen Achse haben. Also aber wir brauchen eine. Naja, wir müssen aber in diesem Bereich, weil da aber gibt es keine Alternative und das wird nicht ein Land.
Meine Frage war ja, ob der Donald Trump im Stil von Zeus schon Blitze gegen Europa schleudern
wird. Ja, aber ich glaube, im Wahlkampf wird es nicht so sehr darum gehen, also ein Delors-Moment. Ich weiß nicht, ob das
noch vorschlagen.
Man könnte das vorschlagen. Ich glaube, die Menschen werden sich eher fragen, wer kann überhaupt auf Augenhöhe mit Donald Trump reden. Das müsste eigentlich für den amtierenden Kanzler mit seiner Erfahrung sprechen, so wie seine Werte zurzeit sind und wie die Menschen ihn sehen. Ist sein Problem gerade, dass das nicht so selbstverständlich ist, sondern dass es sehr gut sein kann, dass viele sagen, ich traue Friedrich Merz eher zu, dass er weiß, wie man mit Donald Trump reden muss. Also das wird, glaube ich, für beide im Wahlkampf eine große Rolle spielen, den Menschen zu vermitteln, es wird furchtbar mit Donald Trump, aber ich habe eine Idee, wie wir das überstehen können.
Und Trump hat ja letztlich schon ein Zeichen gesetzt, indem Olaf Scholz, glaube ich, so an Nummer 27, 30 bei den Telefonaten. Das ist ja ein Signal.
Ja, interessant war, die beiden haben telefoniert und zumindest Olaf Scholz hat gesagt, das war ein gutes Gespräch.
Genau, und davor wurde auch mit
Italien telefoniert. Überraschend gutes Gespräch sogar.
Wurde mit Ägypten telefoniert und wurde mit Großbritannien telefoniert, obwohl Keir Starmer sogar wahlkampfaktiv gegen Trump gemacht hat. Also die Signale sind relativ
eindeutig. Wir werden diese Art von Telefondiplomatie natürlich auch weiter genau im Auge behalten. Ich bedanke mich bei Tanit Koch, bei Volker Riesing, bei Wolfgang Schröder und bei Daniel Brössler. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, am Sonntag haben wir passend auch zum Thema heute über die Sicherheitspolitik mit und ohne Trump eine neue Ausgabe von Sicherheitshalber live um 13 Uhr am Sonntag. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade, darin auch die neuesten Entwicklungen aus der Ukraine. Bleiben Sie bei uns.